Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen. Wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, zählt manchmal jede Sekunde. Im Rettungswesen kann der Einsatz intelligenter Medizintechnik über Leben und Tod mitentscheiden. Was das mit dem im mittelhessischen Asla heimischen Unternehmen CRS Medical zu tun hat, das erzählen uns heute die beiden Geschäftsführer, der promovierte Physiker Dr. Michael Schlapp und der Medizintechnik-Experte Alexander Wieler-Wagner. 2004 gegründet ist CRS Medical heute mit seinen Leistungen annähernd auf allen Kontinenten dieser Welt vertreten. Mit seiner umfassenden Expertise bringt das Unternehmen eine neue Dynamik in den medizintechnischen Sektor in seinen drei Geschäftsbereichen Service, Data Solutions und Sales. Meine Kollegen Nadine Gottermeier und Michael Kömpf sind gemeinsam mit den beiden innovativen Köpfen des Unternehmens in das spannende Geschäftsfeld von CRS Medical eingetaucht.
Herzlich willkommen bei Healthcare Mittelhessen und vor allem zu unserem Podcast Healthcare Pioneers. Heute bei uns zu Gast Dr. Michael Schlapp und Alexander Wieler-Wagner von CRS Medical.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können. Sicherlich eine interessante Sache. Für uns ein bisschen neu, würde ich sagen.
Lieber Dr. Schlapp, seit 20 Jahren ist CRS Medical aktiv auf dem Markt. Gegründet wurde das Unternehmen 2004 im mittelhessischen Asla. Sagen Sie uns doch einfach mal genau, was macht eigentlich CRS Medical?
Also wie der Name Medical natürlich schon sagt, sind wir in der Medizintechnik tätig. Das heißt, wir bieten After-Sales-Lösungen für global agierende Hersteller in der Medizintechnik an. Ich sage es mal ein bisschen mit unserer Vision, mit unserem Mission Statement, Create Solutions, Save Lives. Das sagt schon ein bisschen was. Wir versuchen, Lösungen in verschiedensten Arten und Weisen zu bieten, damit die Menschen im Gesundheitswesen ihre Arbeit tun können, sich auf den Patienten konzentrieren können und nicht zu sehr auf die Medizinprodukte.
Die Kette um die Medizintechnik ist ja immer das Gleiche. Es geht um Vorsorge, Diagnostik, Therapie, Nachsorge. Naja, und wenn es sein muss, dann Reha und Pflege. Und CRS Medical betreut und unterstützt genau diese Hersteller von Medizinprodukten, die platziert sind. Das sind Hersteller, die kommen aus Amerika, aus Indien, aus China, aus Australien und wahrscheinlich noch ein paar mehr, die. Und wir betreuen für die Zulassung dieser Medizinprodukte als Händler, aber als auch Importeur, betreuen entsprechend in der Anwendung die Krankenhäuser selber und auch niedergelassene Ärzte, notfallmedizinische Einrichtungen, was jetzt auch gerade im Zeichen der Pandemie vermehrt war, und natürlich auch Rettungsdienste. Unsere Philosophie, wie auch die Vision Create Solutions, Save Lives sagt, ist für uns Pflicht. Medizinprodukte müssen funktionieren, die Leistung liefern, wie am ersten Tag, wie am Tag ihrer Inbetriebnahme.
Und damit das so ist, kümmern sich bei uns aktuell so um die 200 Mitarbeiter darum, dass das genau so passiert.
Und der Standort ist Asla? Nur in Asla?
Der Standort ist nur in Asla mit einer Niederlassung oder vielmehr einer Tochterfirma in Berlin-Brandenburg und einer Niederlassung und ja, Tochterfirma in Karlsruhe.
Was hat Sie angetrieben? Wie entstand diese Firma denn eigentlich? Jetzt haben wir ja hier zwei der Gründer und Gesellschafter im Studio. Was treibt Sie an bei CRS Medical? Wie kam das überhaupt dazu?
Wir sind uns in der Industrie über den Weg gelaufen und da muss ich sagen, da haben wir relativ schnell festgestellt, wir haben die gleiche Interpretation. Was ist Qualität? Was ist Service? Wie muss sowas aussehen? Wir haben viel mit Amerika zu tun gehabt, beide persönlich. Und da haben wir so den nordamerikanischen Spirit mitgebracht. Und das hat einfach harmoniert. Und das tut es bis heute noch in gleichem Maße.
Wir werden volljährig in diesem Jahr. Wir werden 18. Wir werden das sehr wahrscheinlich auch ein wenig feiern, wenn es denn die Situation wieder zulässt. Ja, was zeichnet uns aus? Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Qualitätsanspruch, ein hohes Maß an Kundenorientierung, Flexibilität, ein sehr, sehr ausgeprägter Servicegedanke. Und was ich sagen muss, was uns auszeichnet, ist ein wirklich überragender Team-Spirit im Unternehmen mit ganz vielen jungen, ganz engagierten und motivierten Mitarbeitern.
Sie sprachen von einem nordamerikanischen Spirit. Was treibt denn das Unternehmen an?
Da muss ich ganz klar sagen, es ist das Interesse am Menschen. Das ist im Interesse Lebensqualität vom Patienten. Wir kennen alle Patienten. Wir waren mal Patienten, wir werden Patienten werden. und diese Qualität hochzuhalten und auf dem Niveau zu lassen. Das ist ganz wichtig, egal wie die äußeren Einflüsse sind, ob Hospitale voll belegt sind aus irgendwelchen Gründen auch immer. Die Qualität, mit der ein Patient rangegangen wird, ist das, was uns bewegt. Und auch das Ziel gemeinsam zu erreichen im Team, ja, der Dr. Schlapp hat gesagt, wir haben ein junges Team. Das ist so. Und wenn man zusammen mit denen was erreicht, das, was den Spirit, das Leuchten der Augen, das ist einfach toll. Und das ist das, was mich und auch den Dr. Schlapp wirklich antreibt. Und nicht zuletzt Feedback vom Patienten. Wir sind Notfallmedizin und wir bekommen sehr oft gespiegelt Menschen, die gestorben wären, aber durch den Einsatz von Medizintechnik, was wir absolut betreuen, dann überlebt haben. Und was will man denn mehr? Das ist einfach toll.
Wie ist denn der Weg gewesen, jetzt diese drei Kernbereiche, die Sie aufgebaut haben, die entstehen zu lassen? Ich glaube, vielleicht fangen wir mit dem Bereich Sales an. Das ist ja einer der wichtigen Bereiche. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
Das ist ein operativer Bereich, den möchte ich aber lieber in zwei verschiedenen Teilbereichen erläutern. Er kam im Übrigen auch später. Also das war nicht der Beginn der Firma, wie das üblicherweise ist, dass man ein Produkt hat, was man verkauft. Wir haben mit Services angefangen. Aber den Bereich Sales, den wir heute intern Data and Products nennen, kann man aufteilen. Zum einen in die Entwicklung, und damit hat es wirklich angefangen, ganz, ganz früh in den Unternehmensjahren. Die Entwicklung von Zubehörprodukten für die Halterung und für die Befestigung von professionellen Defibrillatoren im Rettungsdienst. Da gab es klare Unterschiede der Anwendung in Europa und in den USA. Dort hat man tatsächlich solche Defibrillatoren im Rettungswagen lange Jahre einfach mit dem Sitzgurt angegurtet oder mit einem Gummiband oder sie versteckt. Hier in Europa war der Anspruch ein ganz anderer. Man wollte den so haltern, dass man ihn während des Einsatzes auch nutzen kann, sehr leicht rausnehmen kann aus der Halterung. Damit haben wir angefangen. Das machen wir inzwischen weltweit. Wir haben sehr, sehr große Projekte hier von Australien über Singapur, Dubai, Thailand, ganz viel in Europa natürlich. Das ist die eine Seite. Hier geht es also um eigene Produkte, die wir entwickelt haben und die wir mit Partnern weltweit vertreiben. Der andere Bereich, der später dazugekommen ist, ist Distribution. Das heißt, der Handel mit Medizinprodukten. Wir kaufen ein von Herstellern und vertreiben das Ganze in einem bestimmten Vertriebsgebiet. Hier möchte ich herausheben, die Neurologie, das ist so unser Paradebeispiel dafür. Wir betreuen niedergelassene Neurologen, auch klinische Neurologen in den Bereichen Vertrieb, Installation und natürlich nachgelagerten Service, Reparatur, Wartung und so weiter.
Das Thema Versorgungszukunft der Patienten ist ja ein Riesenthema. Das ganze Thema Big Data, wir wollen gar nicht in die Tiefe vielleicht gehen, oder vielleicht gehen wir gleich noch in die Tiefe. Aber was macht denn Data Solutions bei Ihnen genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wie Sie genau sagen, das hat Zukunft. Das ist ein großes Thema. Ich will es versuchen, an zwei Beispielen, was wir hier tun, zu erläutern. Zum einen betreiben wir ein Portal für EKGs und Vitaldaten, indem man aus dem Rettungsmittel, also vom Rettungswagen, vom Notarztwagen heraus, EKGs und Vitaldaten direkt übertragen kann in die Kliniken, damit dort eben der Patient perfekt vorbereitet werden kann auf das, was kommt. Das ist eine sehr große Plattform, die wird in Finnland genutzt, in Dänemark, in Polen, in der Schweiz, in Deutschland, weltweit muss man sagen. Natürlich, je weiter weg von Deutschland, desto weniger muss man auch sagen, sind die Installationen. Aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist die eine Seite. Die kommt jetzt in dem zweiten Beispiel gleich nochmal zum Tragen. Hier geht es um die Betreuung eines amerikanischen Herstellers, einer elektronischen Notfallprotokollierung. Und hier übernehmen wir Projektmanagement, Training dieser Projekte. Wir übernehmen den After-Sale-Support, also wirklich den Software-Support, First, Second Level. Und auch hier kommt wieder unser Hub, den ich eben genannt habe, dieses EKG-Portal als Plugin zum Einsatz. Ja. Und auch eine Graphical User Interface von uns. Also die ganze Oberfläche dieses Produkts kommt tatsächlich von uns. Also ein sehr, sehr integratives Projekt, muss man sagen. Das sind so Dinge, die wir hier hauptsächlich aktuell betreiben. Aber spannend ist das, was Sie zum Schluss gesagt haben. Wo führt das denn hin? Und hier ist die Telemedizin, die Telematik eine riesen Herausforderung. Das wird eine große Rolle spielen in der Zukunft. Und ich habe es eben schon mal angesprochen. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Karlsruhe, die Avetana. Das sind sozusagen unsere Entwickler unsere Telematikentwickler, die uns helfen, diese Produkte auch wirklich auf den Markt zu bringen.
Na, ich denke auch, welchen Bereich es bei CRS mittlerweile hat. Wir haben mit 2 Personen angefangen. Wir haben damals einen kleinen Film mitgedreht, haben den betreut. Das war unheimlich spannend. Vitaldaten von einem Defi auf ein Tablet und das ins Krankenhaus transportiert. Heute haben wir weit über 10 Personen, die nur dafür zuständig sind bei CRS. Das ist, wir sehen, wo es hingeht. Ne?
Und wir sehen, Entschuldigung, noch ein großes, großes Potenzial. Wir haben jetzt 2 Förderprojekte mit Hochschulen zusammen aus dem heimischen Raum, die eben sich um künstliche Intelligenz und Anwendungen hierfür im Rettungsdienst und auch bei der Diagnostik beschäftigen. Also das wird einfach ein Zukunftsthema werden.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen, wenn wir das Thema künstliche Intelligenz mal nehmen, im Zusammenhang mit der Notfallmedizin, wenn Sie sagen, also wir haben Übertragung, was kann uns denn da die künstliche Intelligenz, was sehen Sie, was kann uns da helfen, wie kann sie uns helfen gerade?
Die kann uns predictive helfen, wenn ich das mal mit so einem Anglizismus sagen darf. Die kann uns zum einen bei Vorschlägen der Diagnose oder der Bewertung von verschiedenerlei Daten helfen oder bei Vorschlägen, wo denn beispielsweise welches Rettungsmittel zu platzieren ist.
Sie haben vorhin auch schon das Thema Telemedizin auch noch angesprochen. Wann glauben Sie denn, wird der Besuch beim Arzt komplett überflüssig werden und wir nur noch über Tablet und Laptop kommunizieren mit dem Arzt im ersten Step?
Naja, wir haben ja gesehen durch die Pandemie, dass 10% mehr Menschen dazu bereit sind. Die Bereitschaft war einfach nicht da durch die Pandemie. Ich möchte nicht im Wartebereich angehustet werden, ich habe da Angst. Hat dazu geführt, dass man, okay, das nehme ich in Kauf. Ist nicht meine erste Wahl, aber ich mache das. Ne? Ich logge mich da ein, ich habe meine Logins und rede mit dem Arzt. Und wenn man das sieht, sind knapp 10% Steigerung im Zuge der Pandemie, was die Bereitschaft gefördert hat, sowas zu machen. Und das mal applaudiert auf verschiedene Bereiche. Das ist nicht aus. Also das Ende ist noch lange nicht zu sehen, welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben. Und das nicht in 10 Jahren, sondern in 5 Jahren schon. Da passiert sehr viel, wahnsinnig viel.
Aber die Antwort auf die bisschen provokante Frage ist natürlich nie. Hoffen wir zumindest. Die Telematik und die Telemedizin muss eine Riesenrolle spielen. Wir haben gesetzlich es geschafft, auch hier Voraussetzungen zu schaffen. Sozusagen das Fernbehandlungsverbot ist gefallen vor einigen Jahren. Und das ist einfach ein Thema, was jetzt kommt. Telemedizin, der Telenotarzt, das sind einfach Themen der nächsten 2 bis 5 Jahre in sehr, sehr vielen Bundesländern.
Ich würde ganz gerne noch mal auf den Bereich Service eingehen. Ich glaube, das ist ja ein Bereich, der bei Ihnen auch jetzt gerade in der letzten Zeit stärker gewachsen ist und auch eine hohe Bedeutung für das Unternehmen hat. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, man muss in der Tat sagen, der Service im Bereich CRS Medical ist der größte Teilbereich. Wir unterstützen global engagierende medizinische Hersteller. Das sind Pakete, die wir customized dem Kunden zuschneiden für verschiedene Bereiche. Wir supporten die Angiologie, die Kardiologie, Intensivmedizin, Anästhesie, Dialyse, Neurologie. Und dafür haben wir Pakete zusammengeschnürt, die einfach den Service abbilden. Was ist Service im Detail? Nun, es sind so Reparaturen an Medizinprodukten, die man so machen kann. Wir installieren Systeme in Krankenhäusern. Wir fahren Updates. Ne? Software muss man ab und zu mal updaten, kennen wir. Hardware wird geupgradet. Wir machen Wartungs-, sicherheitstechnische, messtechnische Kontrollen. Alles, was so gefordert ist, wenn ich ein Medizinprodukt habe, was ich so machen muss. Und das in einem ganz engen Zeitfenster. Wir haben natürlich in Asla selber den klassischen Service. Da gibt's auch noch einen Schraubenzieher, wo auf Geräte eingeschraubt wird. Wir bekommen tatsächlich 25.000 Medizinprodukte pro Jahr, die Asla besuchen, die dann repariert und wieder wie neu Asla verlassen. Wir bekommen diese Gerätschaften aus über 100 verschiedenen Ländern dieser Erde. Da ist alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Wir fahren, und das sind 18 Außendienste aktuell, die wir haben. Die sind permanent vor Ort. Die arbeiten von zu Hause aus, haben ihren Dienstwagen und sind gerade mit den neuen Tools und Plattformen gut aufgestellt, relativ zeitnah Reporting zu machen, Sachen zu installieren, instand zu setzen und das in über 1000 Krankenhäusern pro Jahr. Wir lagen im letzten Jahr bei 1200 Krankenhäusern, die wir besucht haben, wo wir diese von mir eben beschriebenen Aktivitäten platziert haben.
Mit welchen Ländern arbeiten Sie da besonders eng zusammen?
Der Fokus selber liegt bei, wie sagt man so schön, Dach und Benelux, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, auch erweitert in der EU. Da kommt es immer hin und wieder vor. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit unserem Kunden, wo die sagen, wir haben einen Recall, wir haben ein Update, muss gemacht werden, könnt ihr da helfen? Da springen wir gerne ein, das machen wir in Spanien, Italien, Frankreich, England und unterstützen entsprechend auch bei Markteinführung von Produkten. Das ist auch ein Teil vom Service, den ich einfach auch nochmal highlighten möchte. Wenn ein nordamerikanischer Anbieter von Medizinprodukten das in der EU zulassen möchte. Wir haben die MDR, alles ist ein bisschen spannender, komplizierter geworden, neue Regularien, ne? Die alte MDD ist abgelöst worden. Den Hintergrund, glaube ich, kennen wir sicher alle. Wenn ich ein Medizinprodukt in Europa platziere und da, das ist ein Teil, den wir da machen, proaktive Kundenbetreuung, wenn ein Gerät in Verkehr gebracht ist, ist jetzt ein Muss, dass ich wirklich immer wieder schauen kann oder schauen muss als Hersteller, boah, wie funktioniert mein Gerät? Funktioniert das gut? Habe ich da viele Ausfälle? Habe ich da ein Problem? Was sagen die Kunden? Was sagen die Anwender? Und da unterstützen wir. Wir sammeln diese Informationen und geben die dem Kunden zurück, spiegeln das und sagen, hier, Paletti läuft oder vielleicht noch mal gucken, ne?
Sie haben gerade schon vom europäischen Markt gesprochen und ich glaube, Internationalität ist ja bei Ihnen auch ein sehr großes Thema. Wie muss man sich denn da die Zusammenarbeit vorstellen? Gibt es Partner in den Ländern vor Ort, die das Ganze dann steuern oder passiert das wirklich von Asla aus?
Naja, die großen Hersteller, die sitzen dann in Übersee oder entsprechend in den Kontinenten und haben ihre Filialen in verschiedenen Ländern. Und mit denen haben wir natürlich sehr, sehr engen Kontakt. Das gehört einfach dazu. Pandemie hat es ein bisschen gebremst, ja. Aber wir haben die neuen Tools ja jetzt auch verinnerlicht, können wir anwenden, läuft super. Aber das ist die Basis des Ganzen, ne? Der permanente Dialog, der Austausch.
Also ganz konkret jetzt bei Dingen, die wir vertreiben, ob wir Halterungslösungen oder Software installieren, haben Sie genau recht. Wir haben in den einzelnen Ländern, in denen wir aktiv sind, Partner, sehr, sehr starke Partner, die dort vor Ort ganz aktiv Kundenbetreuung machen. Mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen und können eben so große Projekte sehr gut gemeinsam betreuen. Das ist tatsächlich pro Land, kann man sagen, in dem wir aktiv sind, haben wir einen großen Partner.
Herr Dr. Schlapp, Sie haben von Projekten gesprochen. Welche Projekte aus dem Servicebereich, auf welche sind Sie denn besonders stolz, die wir jetzt vielleicht nicht in allen Details nennen können, weil viele Dinge sicherlich auch einer gewissen Geheimhaltung ja unterliegen. Aber es gibt bestimmt Projekte, auf die Sie so richtig stolz sind.
Da gibt es in der Tat ein paar. Ich möchte mal eines nennen. 2010 ist ein Partner auf uns zugekommen, der ein Produkt der außerklinischen Überwachung von Hochrisikopatienten in Europa erstmal in Deutschland einführen wollte. Das Projektprodukt gab es schon in USA für einige Jahre, 2 Jahre, hat ganz gut eingeschlagen und wollte es nach Europa und zuerst nach Deutschland bringen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben tatsächlich daran geglaubt, es gab keine Patienten, es gab dafür auch gar keine Abrechnungsziffer, wenn man so will. Das war also alles sehr, sehr spannend. Wir haben zusammengesetzt, wir haben daran geglaubt, haben im ersten Monat der Zusammenarbeit tatsächlich 18 solche Systeme zusammengebaut. Davon, glaube ich, waren 12 für Außendienstmitarbeiter und 6 für Patienten, das weiß ich aber nicht mehr genau. Was ich aber weiß, dass wir im letzten Jahr, also nach 11 Jahren, über 20.000 Patienten in Europa versorgt haben. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Steigerung.
Gibt es von Ihrer Seite noch ein Herzensprojekt, von dem Sie erzählen möchten?
Naja, einige. Das, was Dr. Schlapp gerade beschrieben hat, ja, das ist, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das höre, dass wirklich mit 18 Sachen angefangen und dann sind es jetzt 1.618, was wir pro Monat da entsprechend stemmen. Natürlich, wir haben 2004 angefangen und wir haben im Jahr 2004, da waren wir ja schon ganz lang, ich glaube 2 Monate, voll aktiv auf dem Markt, haben eine Studie betreut. Das war jetzt nicht so eine ganz triviale, es war eine Doppelblind-Placebo-Studie mit der größten FDA-gesteuerten Gerätestudie. Das heißt, wir haben über 2000, ich will jetzt nicht die genauen Zahlen sagen, aber es waren über 2400 Patienten und 170 verschiedene Standorte in Europa, in Nordamerika und in Israel. Und CRS hat 45 von diesen Stationen in Deutschland und in Polen betreut. Ich glaube, da sind wir richtig gewachsen mit. Ja? Da sind wir, weil so eine Studie, das ist natürlich eine starke Verantwortung. Ja? Da kann man, wenn ein Patient nicht therapiert werden kann, dann ist der nicht einfach weg, dann nehmen wir den mal raus, sondern dann geht er in dieses Unwirksamtöpfchen ein. Und das ist natürlich Worst Szenario, will kein Mensch. Und die Studie, die Therapie erfolgte bei einem Patienten am Tag 1, dann musste er am Tag 2 wiederkommen, dann am Tag 4, am Tag 8 und am Tag 16. Wenn diese Therapie nicht durchgeführt worden ist, am Tag 2 zum Beispiel, dann ist es nicht wirksam gewesen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn so ein System am Abend um 20 Uhr das Telefon klingelt, hier unser System geht nicht, ich habe morgen 2 Patienten, die zur zweiten Therapie kommen. Ja, dann geht man ins Auto, dann fährt man dahin, egal wo es ist, und dann bringt man das Ding zum Laufen. Und das war, wir haben viel gelernt und das war auch viel Stress, aber im Nachhinein bleiben ja immer nur wirklich so diese wunderschönen Vibes hängen und das war toll, sind wir sehr gewachsen mit. Und ich denke, da denke ich wirklich noch sehr, sehr gerne dran zurück.
Und hier haben wir wahrscheinlich all das, was wir hier gelernt haben, eingesetzt für die nächsten Projekte, für die nächsten Jahre und ganz besonders haben wir das Geld, was wir da verdient haben, auch direkt wieder eingesetzt, um die nächsten Kunden zu akquirieren und dann auch zu bedienen. Das sind, glaube ich, so die zwei herausragenden Projekte, von denen wir reden können.
Es war die beste Visitenkarte, die man so haben kann, wenn man so neu auf dem Markt ist, als Brand CRS Medical.
Wir haben das Thema jetzt schon ein, zweimal mit Digitalisierung gehabt. Digitalisierung auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich glaube, Sie sind da sehr weit mitgegangen oder für Sie ist es auch zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Was sagen Sie denn, was die Pandemie ansonsten bei Ihnen auch verändert hat oder was Sie aus dieser Zeit mitnehmen?
Ja, wir haben natürlich sehr viel gelernt in der Zeit. Wir haben sehr viel mitgemacht, mitgenommen. Aber wir haben das große Glück gehabt, dass wir auch in den Zeiten vor der Pandemie sehr, sehr viel Energie und Arbeit in das Thema Organisationsentwicklung, Struktur und Führung investiert haben. Und das hat sich ausgezeichnet. Wir hatten das große Glück, dass wir schon vor der Pandemie, bevor es überhaupt angefangen hat, unseren ganzen Dokumentenfluss voll elektronisch umzustellen. Also diese berühmte papierlose Verwaltung, die gab es schon. Und die hat uns dann erlaubt, natürlich innerhalb von wenigen Stunden die komplette Verwaltung ins Homeoffice zu schicken. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns sowas vorhersehen können. Aber wir haben viel in Strukturen, in Organisationen gesteckt. Jetzt können natürlich bei uns nicht alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Wir haben ja eben gelernt, wir haben in der Größenordnung mehrere 10.000 Medizinprodukte und von zu Hause aus an einem Medizinprodukt in der Firma zu löten, ist halt noch nicht so richtig erfunden. Das klappt nicht so richtig. Wir mussten sehr, sehr viel dafür tun, sichere Arbeitsplätze zu schaffen in der Zeit. Wir haben natürlich viele digitale Tools benutzt, um das durchzuführen, aber wir waren früh. Offensichtlich, das ist wahrscheinlich eine Trivialität, hat sich gezeigt, dass stabile Kommunikation, dass verbindliche Kommunikation hier das A und O ist. Ja. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr früh auch angefangen, einen Corona-Krisenstab zu bilden, der erst wöchentlich, später zweiwöchentlich getagt hat, das heute noch tut im Übrigen. Das haben sehr viele andere auch gemacht, mussten es machen. Aber gefühlsmäßig würde ich sagen, waren wir ziemlich früh an der Stelle.
3. März.
Oh, so früh.
3. März 2020, 7.45 Uhr. Die Uhrzeit ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben, aber da war Gefahrenverzug. Ich meine, ich fühle immer noch diese Machtlosigkeit dem Virus gegenüber. Und wir wussten nicht, wo es hingeht. Und wir haben eine Verantwortung. Wir haben über 200 Personen. Wir müssen liefern. Unser Service muss in 24 Stunden Sachen aufbereiten in dem Bereich der Notfallmedizin. Wenn nicht geliefert wird, wäre der Plan B, diese Personen werden hospitalisiert. Und genau das war ja das Problem, was wir hatten. Wir brauchten alles nur noch nicht noch mehr Menschen im Krankenhaus. Ja, diese Disaster Plan-Meetings in der Gruppe, die waren ein Segen. Wir haben sehr viel kommuniziert, wir haben sehr viele Sachen beschlossen. Wir haben aber auch, muss man sagen, sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben 90 VPN-Tunnel gegraben, Zugänge zu unserem System, zu unserem sehr gesicherten System. Wir hatten vor der Pandemie 40, jetzt haben wir 130. Wir haben 81 Laptops und 16 Tablets in den letzten 24 Monaten gekauft.
Gibt es auch positive Begleiteffekte dieser Zeit, die Sie nennen würden?
Ich nehme mir persönlich einfach mit, dass die ganzen virtuellen Formate, die wir jetzt nutzen, Teams, Zooms, weiß nicht, wie sie alle heißen, und auch diese Homeoffice-Kultur. Homeoffice ist ja ein Wort. Ja, dann arbeitet der von zu Hause. Was da passiert? Da gibt es Menschen, die sagen, ah, klasse, Olei, das finde ich gut, prima, gefällt mir. Der andere sagt, die macht Homeoffice, arbeitet die denn auch was? Ne? Fühlen sich dann da in der Verantwortung? Ich habe ganz viel gemacht heute. Da passiert viel. Die DNA des Selbstständigen ist in jedem, der Homeoffice macht. Es gibt auch Menschen, ich kann es nicht. Ich brauche meinen Kollegen, ich brauche meinen Kaffee, ich brauche meinen Talk mit meinem Gegenüber. Da fehlt mir was an Lebensqualität. Und das alles hat man. Das alles, damit wird man konfrontiert. Und da muss man eine Lösung für finden. Und da wird was bleiben. Und das sind wir sehr gut vorbereitet durch die Pandemie, dass wir diese Möglichkeiten einfach haben. Der Aufbau von digitalen Vertriebswegen ist unerlässlich. Das haben wir gelernt. Und ein schöner Faktor ist auch so Lieferantenketten. Da haben wir nie ein Gefühl dafür gehabt. Wir haben bestellt, 3 Mausklicks, dann war es da. Wo kommt denn das her? Heute schauen wir. Wer produziert mein Produkt? Kann das sein, dass es aus dem Land kommt, wo ich vielleicht jetzt 18 Monate drauf warten muss und vielleicht dann doch so eine Alternative sucht, die gar nicht so weit weg ist, ne? Die vielleicht auch aus Hessen kommt. Ja? Gibt es ja wahrscheinlich. Und das ist auch ein neuer Geist, den uns die Pandemie gegeben hat. Ich finde nicht falsch. Ich finde das positiv, dass man sieht, wer sind meine Lieferanten, was steht dahinter?
Was sehen Sie denn auf dem Markt, was sich verändert hat durch die Pandemie? Gerade in Ihrem Bereich Medizintechnik. Was sind da Dinge, die Sie jetzt mitnehmen, wo Sie sagen, okay, wir wussten zwar vielleicht, glaub, da tut sich was. Wir haben entdeckt, da passiert was. Aber was ist konkret für Sie als Ableitung für das Thema Medizintechnik in 5 Jahren, die Sie jetzt aus den letzten 2 Jahren ziehen?
Wir sehen, dass wir digitale Vertriebswege, dass wir die sehr verstärkt sehen werden, dass wir in gewisser Weise auch digitale Services, digitale Geschäftsmodelle letztlich entwickeln müssen und werden. Und wir haben tatsächlich als Resultat aus dieser ganzen Digitalisierungsstrategie, wenn man die so nennen will, etwas gemacht, was vielleicht Firmen unserer Größenordnung erstmal nicht machen würden. Wir haben einen vierten Bereich. Wir haben eben immer von den 3 Bereichen gesprochen, Sales, Data und Services. Wir haben tatsächlich einen vierten Bereich gegründet, auf 2. Führungsebene angesiedelt. Das nennt sich Digitalisierung und Kommunikation. Das heißt, es ist eine Abteilung, ein Bereich, der sich zum einen intern kümmert um effizientere Prozesse, denn das ist was wir sehen. Wir müssen effizienter, schneller, digitaler werden. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Nicht nur was die klassischen Verwaltungsprozesse, Warenwirtschaft, CRM-Systeme, Personalmanagement-Software betrifft, aber wir müssen genauso in Richtung digitale Geschäftsmodelle, digitale Services für unsere Kunden denken. Und das ist genau das, was dieser Bereich machen soll. Zum einen, ich nenne es jetzt mal Employer Journey für die internen Prozesse und Customer Journey für die externen Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse. Das heißt, ein Sparringspartner sozusagen für die operativen Einheiten, um jemanden mit Fachkenntnis dazu haben, zu sagen, wie können wir uns hier in dem jetzigen Bereich weiterentwickeln? In dem, was wir jetzt schon tun, ob es Vertrieb ist, ob es Services sind, ob es Consultant sie ist, ob es Beratung ist, egal. Wie können wir uns hier digital weiterentwickeln?
Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Wir haben Möglichkeiten. Will ich ein bisschen voreilen? Will die anwenden? Gucken, was kann ich da nutzen? Kann ich da Synergien schaffen? Kann ich da neue Wege gehen? Oder kann ich sagen, ich warte mal ab? Ne? Geht ja so, funktioniert ja auch. Und mal gucken, was die anderen machen. Und dann die Dritten, die wirklich das dann erst machen, wenn die sagen, boah, ich habe jetzt so viele Excel-Listen, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist auch genau der Geist von CES, zu sagen, wir packen das an. Das ist ja nicht so Digitalization, Communication, das macht man mal eben bei. das ist ein Brett, das ist ein wirkliches Brett. Ne? Zweite Führungsebene ist auch ein Brett. Ja? Und den Weg zu gehen, spricht, glaube ich, auch ein Band, wo wir hinwollen. Nicht nächstes Jahr, sondern vielleicht so 2025 oder 2030. Da denken wir hin und da müssen wir vorbereitet sein. Und wir sehen der Wandel, was passiert. Bisschen gepusht durch diese Pandemie, aber die Digitalisierungswelle, die ist so am Laufen und wir können noch gar nicht absehen, was in 5 Jahren für Jobs generiert werden, wo wir vorbereitet sein müssen.
Haben Sie denn aus der ganzen Thematik jetzt auch Pandemie mit Ihren Kunden gemeinsam Dinge entdeckt, wo man festgestellt hat, da kommt der Kunde plötzlich mit ganz neuen Anforderungen, die Sie so bisher nicht erlebt haben, die tatsächlich jetzt dadurch, dass sich etwas verändert hat, dann auch von Kundenseite auf Sie kommt? Wo sind so da die Knackpunkte, die von Kundenseite tatsächlich sich ausgewirkt haben oder Auswirkungen erkennbar sind?
Eine entscheidende Unterscheidung dieser Situation der letzten 2 Jahre zu allem, was wir vorher hatten, ist, dass es auf einmal allen auf der Welt gleich ging. Das heißt, wir hatten alle, egal wo, mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Es war nicht so, dass jemand in Asien nicht reisen konnte, weil ein Vulkan ausgebrochen ist oder das Gleiche in Island passiert ist, sondern allen ging es gleich. Und das hat alle vor die gleichen Herausforderungen gestellt. Was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass zumindest in unserem Bereich, die Auswirkungen gar nicht so dramatisch waren. Ja? Wir konnten nicht mehr reisen. Nein, dann haben wir es eben auf modernen Videokonferenzwegen gemacht. Wir mussten uns adaptieren, mussten vielleicht Kennzahlen anpassen, um zu sagen, dann müssen wir mehr lagern, damit wir immer lieferfähig sind, weil die Lieferketten ein bisschen eingebrochen sind. Aber dass wir wirkliche neue Herausforderungen von Kundenseite bekommen haben, kann ich im Moment noch nicht sagen.
Einschneidend fand ich unser Rezertifizierungsaudit. Da kommt der Auditor vorbei, ist 2 Tage da, schaut sich die Firma an. Das ging remote. Ja, geht nicht. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht funktionieren. Und es hat wunderbar funktioniert. Nicht wegen dem hervorragenden Ergebnis, sondern die Performance. Die war toll. Das war einfach, ich war sprachlos, wie schön und wie reibungslos, dass diese 2 Tage funktioniert hat. Und sind wir mal ehrlich, das Audit ist fertig. Der Auditor klappt seinen Laptop zu und muss sich nicht nur 5 Stunden ins Auto setzen, im Stau zu stehen. Ja, das ist doch toll. Das ist nachhaltig. Das ist einfach, finde ich, prima. Ob man das immer so machen kann, um eine Firma weiterzuentwickeln, denke ich, dann ist es schon unerlässlich, sich das mit eigenen Augen anzuschauen von Zeit zu Zeit. Aber ich denke, so eine hybride Lösung ist, glaube ich, was sich durchsetzen kann. Mich würde es freuen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie geht's denn weiter? Wie sind die Perspektiven bei Ihnen?
Die Perspektiven sind sehr, sehr gut. Und jetzt komme ich zurück auf unsere Organisationsentwicklung, die Arbeit in die Struktur, die wir gesteckt haben, und das scheint sich jetzt auszuzahlen. Wir haben extrem gute Prognosen für die nächsten 2-3 Jahre, wahrscheinlich darüber hinaus. Also wir werden das Wachstum, was wir hingelegt haben in den letzten Jahren, auch sehr wahrscheinlich so weiter fortführen können. Und zwar was Umsatz, was Geschäftsfelder betrifft, aber auch was Mitarbeiter betrifft natürlich. Wie geht's weiter mit uns? Wir werden noch digitaler werden, das ist ganz klar. Da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sind, glaube ich, aktuell schon relativ weit, aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft. Dann können wir noch an vielen Bereichen etwas tun und drehen und wenden. Die Themen, die eine Rolle spielen werden, Sie haben die eben schon angesprochen, sind Telemedizin, sind Remote-Anwendungen in der Medizintechnik, sind völlig neue Behandlungsmethoden, für die es auch After-Sales-Services und Strategien geben muss. Ja, das ist das, wo wir hinkommen werden.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir bis zum Jahr 2025 ein Viertel der Belegschaft nochmal draufpacken. Sonst, denke ich, ist dieser Workload nicht zu schaffen, den wir aktuell haben und der auch anvisiert ist für uns, was eine sehr schöne Sache ist. Ich kann mir noch zusätzliche Standorte, nicht zwingend in Deutschland, vielleicht in Europa, sehr gut vorstellen. Wir werden unsere Dienstleistung erweitern. Da haben wir ein paar Sachen. Ich hoffe, dass das ein und andere zum Tragen kommt. Kann ich natürlich noch nicht viel zu sagen, dass wir auf europäisch als Hub fungieren werden. Da sind wir dran. Würde mich natürlich super freuen, wenn wir das hinbekommen können. Und ja, das hatte ich eingangs schon gesagt. Wir werden Jobs füllen müssen, die wir heute noch nicht wissen, dass es die mal geben wird. Ja, da müssen wir uns im Klaren sein. Neue Bereiche und globale Netzwerke. Da geht's hin.
Sie sprechen das Thema schon an, neue Jobs schaffen, Mitarbeiter zusätzlich. Wir werden Jobs füllen müssen, wo wir noch nicht mal wissen genau, was die können müssen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit dem Nachwuchs für diese Jobs, die so gefordert sind, die ja Multifunktionalitäten abbilden müssen wahrscheinlich? Wie gehen Sie denn damit um?
Aus- und Weiterbildung, Zusammenarbeit mit Hochschulen, verstärkte Zusammenarbeit ist ein sehr, sehr großes Thema, ist ein sehr großer Baustein für die Zukunft, für uns. Wir sind seit vielen Jahren THM-Mitglied, also machen das duale Studium, Studium Plus der Technischen Hochschule Mittelhessen, sehr erfolgreich, haben immer wieder Studenten bei uns, aktuell glaube ich 4 oder 5 im Bachelor- und Masterstudiengang. Das wird ein großer Baustein werden, wie auch die klassische Ausbildung. Wir werden also in dem Bereich versuchen, uns die Nachwuchskräfte sozusagen von vornherein ins Haus zu holen. Auch natürlich ein Thema des Employer Branding. Wir haben bis dato nicht die ganz großen Probleme, Mitarbeiter zu finden. Das ist natürlich auch ein Thema der neuen Abteilung, des neuen Bereichs Digitalisierung und Kommunikation, weil es hier auch natürlich um die Kommunikation nach außen geht. Das sind wesentliche Themen, wie auch das Thema Nachhaltigkeit, was hier auch hineinspielt. Und Nachhaltigkeit ist eben viel mehr als CO2-Reduzierung oder ein CO2-Footprint, das ist Nachhaltigkeit im Sinne von Wissenstransfer, Regionalität, Sicherung von Arbeitsplätzen. Das ist ein großes Thema, haben wir in unsere Strategie verankert. Also die Nachhaltigkeitsthemen sind dort für unsere Strategie 2025 schon verankert. Und das wird sicherlich dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft Arbeitskräfte finden.
Herr Wieler-Wagner, jetzt sitzen Sie ja in Aslan, nicht wirklich in einer Riesenstadt. Sie haben keine 1 Million Einwohner, aus denen Sie Ihre Mitarbeiter rekrutieren können. Wie machen Sie das denn, dass Sie in so einer Region hochentwickelte und passende Mitarbeiter gewinnen, aus Hochschule oder auch für die Produktion? Das würde mich noch mal ein bisschen interessieren.
Das Unterstützen von jungen Menschen, zu sagen, ihr studiert genau das Richtige. Ja, das macht Sinn. Ja, vielleicht könnt ihr das jetzt im Moment noch nicht sehen. Vielleicht ist alles noch ein bisschen neblig. Aber ihr habt genau das Richtige gemacht. Und in Zusammenarbeit mit CRS zeigen wir ihnen Perspektiven auf. Hey, das kannst du machen. Guck mal, das machst du so gut. Ja, fuchs dich doch da mal rein. Ja, vielleicht ist das ja was für dich, für deine Zukunft. Ne? Und das ist einfach unfassbar. Und das ist schön zu sehen. Aber es ist ja in der Tat ein Problem. Fachkräfte ist schwierig. Wie Dr. Schlapp schon sagt, ich sag mal, klagen da ein bisschen auf hohem Niveau. Wir können die Löcher, die entstehen, stopfen und auch einen neuen Workload mit Menschen mit fleißigen Händen besetzen. Das funktioniert noch. Aber es ist kein Vergleich zu dem, wie das mal vor, sagen wir, 10 Jahren war. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist aggressiver geworden. Ne? Gute Facharbeiter, die sind ganz schnell weg. Ne? Da sind die noch gar nicht auf dem Markt so spürbar, da sind die schon weg. Das ist ein Problem, was da ist, aber es geht uns in dem Bereich sehr gut, muss ich sagen.
Herr Dr. Schlapp, Herr Wieler-Wagner, vielen Dank für das für die spannenden Einsichten in das Unternehmen, in Ihre Sichtweisen rund um die Pandemie, rund um Digitalisierung in der Medizintechnik. Und wenn Sie dann irgendwann wenn Sie dann Ihre Volljährigkeit gefeiert haben und dann auf dem Heiratsmarkt vielleicht zur Verfügung stehen und sich umgucken, wo man noch wachsen kann, begrüßen wir Sie gerne wieder im Studio. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke, das nehmen wir sehr gerne an. Ne? Dann wollen wir mal erwachsen werden und dann werden wir uns definitiv wiedersehen. Würde mich sehr freuen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch an Sie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie sich durch weitere spannende Stories auf www.healthcare-mittelhessen.eu.